Liebe Jubelkonfirmanden, liebe Gäste, liebe Gemeinde, die Jubelkonfirmation ist, denke ich, ein freudiges Fest. Ich nehme an, Sie empfinden das alle so. Man kann es jetzt an den Gesichtern kaum sehen, aber ich vermute mal, es gibt ein Wiedersehen mit Leuten, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Es werden Erinnerungen ausgetauscht und es gibt auch Grund, Gott zu danken, dass er einen durch die Jahrzehnte behütet und geführt hat bis zum heutigen Tag. Je älter ein Mensch wird, desto mehr geht sein Blick zurück. Ich vermute, dass das viele von Ihnen auch so merken, dass man sich noch mehr an die Kindheit erinnert und an die Jugendzeit und dass einem Dinge wieder einfallen, die hatte man längst vergessen. Und plötzlich kommen sie wieder hoch, manchmal ganz ohne Anlass. Das geht dann bis dahin, dass ab irgendeiner Phase des Lebens man sich nur noch an die Kindheit erinnert und beim besten Willen nicht mehr weiß, was man gerade zu Mittag gegessen hat. Aber so weit ist es ja, Gott sei Dank, denke ich, bei uns allen noch nicht. Der Blick zurück hat das Schöne, dass man natürlich aussortiert, jedenfalls die meisten Menschen, dass sie das Schlechte und das Schwierige und das Unangenehme weggeschlossen haben und sich vor allem an die schönen Sachen erinnern. Das geht ja bereits los, wenn man die Schule verlassen hat und die ersten zwei Wochen in der Arbeitsstelle und der Lehre ist, dann schon sagt, wie schön war die Schulzeit, obwohl man damals um alles in der Welt raus wollte aus diesem Laden. Ja, und je älter man wird, desto weniger Freude macht der Blick voraus. Man möchte am liebsten nicht daran denken, weil man ja nicht weiß, was kommen wird und wie das alles weitergeht. Die Konfirmation damals vor 50, 60, 70 Jahren war auch von diesen beiden Blickrichtungen geprägt. Der Pfarrer hat bei der Einsegnung vermutlich, wenn er sich an die Agenda gehalten hat, Bezug genommen auf das, was sie in den zwei Jahren Konfirmandenunterricht gelernt haben. Auswendig gelernt oder eben auch darüber gesprochen, darüber nachgedacht, in der Bibel nachgeschlagen. Und er hat den Blick vorausgetan und gefragt, wollt ihr in diesem Glauben bleiben und wachsen und weitergehen als aktive Glieder der evangelisch-lutherischen Kirche? Mit anderen Worten damals, aber darum ging es. Und jetzt, bei der Jubelkonfirmation, Jahrzehnte später, kann man wieder den Blick zurückwerfen und fragen, welche Erlebnisse habe ich mit Gott gehabt in den Jahren? Oder wie oft bin ich vielleicht von diesem Weg auch abgewichen? Und jeder, der ehrlich ist, muss das für sich zugeben. Und wer ist der Frömmste unter Ihnen, der sagen muss, ich bin an dieser und jener Stelle und vielleicht auch vielmals, wo ich es gar nicht gemerkt habe, abgewichen von diesem Weg. Es gibt den Blick zurück und den Blick voraus, dass wir uns für die vor uns liegende Wegstrecke, und die wird ja nicht einfacher als die zurückliegenden Jahrzehnte, den Segen Gottes erbitten und neues Vertrauen von ihm schenken lassen, was wir so dringend brauchen. Wir wissen nicht, was kommt im Einzelnen, und in der Reihenfolge und von der Zeitschiene her. Aber wir wissen, eins steht fest. Am Ende wartet für uns selbst alle dasselbe Ziel und das liegt hier draußen hinter den Fenstern. Man sieht es ja, wenn man sich hier trifft, dass es in jedem Jahrgang wieder ein paar weniger sind. Abgesehen von denen, die die Kirche verlassen haben oder nicht mehr kommen können, aber immer mehr, die Gesundheitliches nicht mehr schaffen. Einige hatten sich angemeldet und mussten kurzfristig wieder absagen. Und viele leben eben auch schon nicht mehr. Unser Leben kennt nur eine Richtung. Und wenn man es ganz böse sagen will, wir sind unterwegs zum Friedhof. Aber das ist gar nicht besonders böse, sondern genauso ist es ja auch. Jeder Mensch wird irgendwann dort ankommen. Das Gegenteil, dass jemand in die Gegenrichtung geht, dass er aus dem Friedhof rausgetragen wird oder geht, das gibt es normalerweise nicht, außer bei mir, weil ich beruflich auf dem Friedhof bin und jedes Mal froh bin, wenn ich danach wieder nach Hause kommen kann. Dass jemand wieder aus dem Sarg herausgeholt wird, dass jemand wieder zurückkommt ins Leben, das gibt es normalerweise nicht, außer in ganz besonderen medizinischen Wunderfällen. Der Trauerzug, die Menschen, die dem Sarg hinterhergehen, der hat immer nur eine Richtung. Ich weiß nicht, die Ältesten unter Ihnen, die haben das vielleicht noch erlebt in ihrer Kinderzeit, den Trauerzug, als die Menschen noch zu Hause aufgebahrt wurden und dann am Beerdigungstag mit dem Pfarrer, mit der Kurrente vielleicht sogar, den Weg durchs Dorf gezogen sind. Auf eine Art hat das Dorf daran auch viel mehr Anteil genommen, als das heute ist, und dann zum Friedhof und zur Kirche gezogen sind. Das ist immer ein trauriger Zug, wenn jemand gestorben ist, weil man weiß, es ist ein Abschied für immer und es werden viele Tränen vergossen. Manchmal ist es nicht ganz so traurig, wenn man sich sagt, der Mensch, den wir hier zu Grabe tragen, der war schon sehr alt und er war sehr krank und es ist vielleicht besser für ihn, dass er nun, man sagt ja direkt, erlöst wurde. Wenn ein Urenkel am Grab von seiner Uroma Abschied nehmen muss, dann ist das sehr traurig. Aber die Eltern können ihm sagen, das ist der Weg dieser Welt und das musste so kommen. Und wir können uns freuen, dass wir sie so lange hatten. Schlimmer ist es, wenn ein Mensch noch nicht dieses Alter hat, wenn er noch weit von den Jahren entfernt war, auf die man eigentlich hofft und rechnet. Und noch schlimmer, wenn ein Mensch noch ganz jung ist und man sagt, eigentlich hatte er oder sie das ganze Leben noch vor sich. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn eine Mutter ihr Kind zu Grabe tragen muss. Und extra schlimm ist es, wenn es noch ihr einziges Kind ist, das sie zu Grabe trägt und sie keine anderen hat, die sie darüber noch ein bisschen hinweg trösten können über den Schmerz. Und ganz besonders bitter ist es, wenn diese Frau auch noch eine Witwe ist, wenn sie also niemanden anders hat und dieses Kind, was sie zu Grabe trägt, der einzige Mensch ist, den sie hatte. Und in der damaligen Zeit, aus der die Bibel berichtet, kam noch eine weitere Sorge hinzu. Eine Frau, die keinen Mann, keinen Sohn und keine Enkel hat, die muss betteln gehen. Es gab keine Rente, es gab keine Möglichkeit, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen für Frauen. Eine Frau, die ihren letzten Angehörigen verloren hat, ist aufs Betteln oder aufs Verhungern angewiesen. Und davon spricht die Geschichte, die wir im Evangelium gehört haben. Eine Frau in Nain, in Israel. Eine Witwe, die gerade unterwegs ist zum Friedhof, um ihren einzigen Sohn zu begraben. Und das ist so traurig, dass fast die ganze Stadt geweint hat und dass fast die ganze Stadt mit zur Beerdigung ging, weil jeden das Schicksal dieser armen Frau bewegt hat. Die Straßen waren leer, die Häuser waren leer, der Markt war leer, alle waren auf der Straße zum Osttor, zum Friedhof. Die Frau ging voran mit ein paar Nachbarinnen, die sie gestützt haben. Dann kamen die Träger mit dem Sarg und dann kamen Massen von Leuten aus der Stadt, ein ganzer langer Zug. Und als dieser Zug zum Stadttor kommt und das Stadttor passiert, da sieht man, dass diesem Zug ein anderer Zug entgegenkommt, der aus genauso vielen Leuten besteht, der genauso lang ist wie dieser Trauerzug. Dieser Zug kommt aus Richtung Friedhof auf das Stadttor zu. Ein Trauerzug in die entgegengesetzte Richtung, vom Friedhof weg, in die Stadt, ins Leben, sowas gibt es doch gar nicht. Die beiden Züge, also Menschen, Schlangen, bewegen sich aufeinander zu, auf einer schmalen Straße. Und die Frage ist, wer wird ausweichen? Natürlich nicht der Trauerzug mit dem Sarg, sondern die anderen müssen ausweichen. Aus Respekt vor dem Tod, aus einer gewissen Scheu heraus, auch Angst. Man will nicht unbedingt dem Tod begegnen. Und auch aus dem Wissen, den Tod kann keiner aufhalten. Dieser Zug, der Trauer hat immer Vorfahrt. Man kann nur versuchen, diesen Zug auszuweichen, beiseite zu gehen, dankbar zu sein, dass man damit nichts zu tun hat, dass man diese Menschen nicht kennt und nicht betroffen ist. Aber dieser entgegenkommende Menschenzug macht keinen Platz. Er geht mitten auf der Straße auf diesen Trauerzug zu. Und es sind bloß noch wenige Schritte und einige Menschen in dem Trauerzug erkennen und flüstern miteinander, das ist ja Jesus. Jesus aus Nazareth, der uns hier entgegenkommt, mit seinen Anhängern, Jüngern und Zuhörern. Und Jesus geht direkt auf die Witwe zu. Und man denkt natürlich, er möchte ihr sein Beileid aussprechen. Aber muss er deswegen den ganzen Trauerzug aufhalten? Das kann er doch später machen, nach der Bestattung. Und Jesus bleibt vor dieser Witwe stehen und er sagt ihr nur zwei Worte. Weine nicht. Ja, weiß denn der gar nicht, was passiert ist? Oder ist ihm das egal? Sieht er nicht, wie verzweifelt und traurig diese Frau ist? Aber wer das Gesicht von Jesus in diesem Moment anschaut, der sieht, dass er selbst auch gleich losheulen könnte. Dass auch er Tränen in den Augen hat. Dass ihm das Schicksal dieser Frau schrecklich leid tut. Aber wieso sagt er dann solche Worte, weine nicht? Liebe Gemeinde, Jesus weiß, was der Frau passiert ist und er weiß auch, was einem jeden von uns passiert ist. Und er kann empfinden, was diese Frau fühlt und er empfindet mit, was ein jeder von uns fühlt angesichts des Schicksals und der Schläge, die er in seinem Leben erleiden musste. Aber diese Frau weiß noch nicht, wer Jesus ist. Sonst wüsste sie auch, warum er zu ihr sagt, weine nicht. Weil Jesus ihr mit diesen Worten sagt, es ist unbeschreiblich schrecklich, was passiert ist. Aber wenn du mir vertraust, kannst du wieder froh werden. Dann kannst du Trost finden. Wenn du mir vertraust, wird sich dein Leben trotz dieses schweren Schicksalsschlags zum Guten wenden. Liebe Gemeinde, viele von uns haben sicherlich auch Schlimmes und Trauriges erlebt. Und haben schwere Schicksalsschläge erlitten. Und viele von uns haben vielleicht ständig oder immer wieder einmal Angst vor dem Schlimmen, was passieren könnte. Und vor dem es keine Sicherheit und Garantie gibt. Und Jesus sagt, du brauchst nicht zu verzweifeln. Ich weiß, wie schlimm das ist. Aber komm zu mir, ich mache es gut mit deinem Leben. Vertrau mir und du kannst wieder lächeln. Das konnte sich diese Frau in ihrer Situation nicht vorstellen. Und es konnte sich auch sonst in dem Trauerzug niemand vorstellen, dass diese Frau jemals wieder lächeln wird. Aber in dem Zug, der hinter Jesus herging, da konnten sich das viele vorstellen, weil sie es nämlich selbst erlebt hatten. Weil sie selbst erlebt hatten, dass Jesus sie aus ausweglosen Situationen herausgeholt hat, dass er sie in der völligen Verzweiflung wieder aufgerichtet hat. Und das ist der Grund, weswegen sie hinter Jesus hergehen. Das ist der Grund, weswegen sie in der Gegenrichtung unterwegs sind. Nicht auf Richtung Friedhof zu, sondern vom Friedhof weg, in die Stadt, ins Leben. Inzwischen waren die Träger mit dem Sarg bis herangekommen. Und Jesus geht zu dem Sarg und legt seine Hand drauf und sagt, halt. Und er tut es in einer Art, wo die Träger sofort wissen, der hat hier was zu sagen. Und Jesus lässt sie diesen Sarg öffnen. Und da liegt der junge Mann, kalt und weiß. Und jeder fragt sich, was will Jesus jetzt? Was macht er hier? Und Jesus sagt zu dem Toten, Junge, ich sage dir, steh auf. Und plötzlich kommt Farbe in sein Gesicht. Er öffnet seine Augen, er setzt sich auf und schaut sich verwundert um, weil er nicht weiß, was die alle jetzt hier wollen. Und Jesus winkt seine Mutter heran und sie fällt ihrem Sohn um den Hals. Die Leute sind erstaunt, sie sind erschrocken und haben diese Geschichte natürlich überall herum erzählt, dass Jesus einen Toten auferweckt hat. Gewundert haben sich alle Leute über dieses Ereignis, aber verstanden haben es wahrscheinlich nur wenige. Unter anderem der, der diese Geschichte dann weitererzählt und aufgeschrieben hat in dieser Form. Nämlich verstanden, dass das immer gilt, was hier einmalig passiert ist. Dass Jesus mit diesem Ereignis sagen möchte, du musst nicht verzweifeln, sondern ich kann dir helfen und ich werde dir helfen, wenn du mir vertraust. Ich kann alles zum Guten führen, egal wie aussichtslos und verzweifelt es aussieht. Und ich habe selbst den Tod überwunden und bin stärker als er. Liebe Jubelkonfirmanden, als Sie als junge Leute, als 14-Jährige oder als vielleicht einige auch schon als 15-Jährige vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren hier vor dem Altar gekniet haben, da haben sie vielleicht vor allem daran gedacht, dass sie sich Gottes Hilfe wünschen, damit ihr Leben gelingt, damit alles glatt geht, damit es einen guten Weg nimmt. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, naja, die Hilfe Gottes brauche ich nicht, ich bin jung und fit und schlau und ich mache das schon im Leben. Heute sind sicher einige von ihnen in der Situation, wo sie merken, ich brauche täglich Gottes Hilfe. Ich bin immer auf ihn angewiesen. Und vielleicht sind einige auch schon so weit, sich bewusst zu machen, ich brauche Gottes Perspektive für die Ewigkeit. Was ich hier vor mir habe, ist nicht mehr viel, auch wenn es mehr ist als andere erwarten, was ich jedem von ihnen wünsche. Aber es ist in der Summe nicht mehr viel und bei Weitem nicht mehr so viel, wie das, was hinter ihnen liegt. Aber diese Perspektive für die Ewigkeit, die bietet Jesus an. Und das hat er mit dieser Geschichte offensichtlich für alle gezeigt. Jesus führt als einziger diesen Zug an, der sich vom Friedhof wegbewegt, in Richtung Leben, in Richtung ewiges Leben. Und dazu hat er sie damals schon vor Jahrzehnten mit 14 eingeladen, diesen Weg mit ihm zu gehen. Und er lädt sie heute neu ein oder macht ihnen Mut und öffnet ihnen die Augen, worauf es ankommt bei diesem Weg, woran man mit 14 eigentlich nicht denkt und mit 40 wahrscheinlich auch noch nicht. Aber wenn die höheren Jahre kommen, dann ist es gut, sich neu daran zu erinnern und zu sagen, ja, ich möchte mit Jesus auf diesen Weg gehen, auf diesem Weg ins Leben, wenn auch von meinem irdischen Leben der größere Teil zumindest verflossen ist. Aber hier gibt es einen Weg in die Ewigkeit und auf den möchte ich neu treten und möchte das neu bestätigen, so wie ich es damals vor Jahrzehnten in der Konfirmation bereits, ohne vielleicht so viel darüber nachzudenken, schon getan habe. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.